Sie kommen bei Zarterpflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, das macht Spaß. Ja, Zarterpflege für dein Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, Zarterpflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Hey, bevor wir mit der Episode starten, haben wir noch etwas Wichtiges für dich. Vor allem, wenn du gerade in der Pflegeausbildung steckst oder kurz vor deinem Examen stehst.
Genau, denn der Pflegelern-Podcast Tatort Pflege bringt gemeinsam mit dem Elsevier Verlag ein Buch raus. Pflegelern mit Podcast.
Und das ist kein klassisches Lehrbuch, sondern genau das, was du fürs Examen wirklich brauchst. Prüfungswissen, verständliche Fallbeispiele, den relevanten Examensstoff, Fach- und Zusatzwissen.
Und sogar Tipps für Praxisanleitungen. Also nicht nur Theorie, sondern echte Praxis, so wie du es aus dem Podcast kennst.
Perfekt zum Nachlesen, Wiederholen oder um Inhalte endlich richtig zu verstehen.
Wenn du dich sicher fühlen willst und strukturiert fürs Examen lernen möchtest, dann schau dir Pflegelernen mit Podcast unbedingt an.
Alle Infos findest du in den Shownotes.
Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Heute mit dem Thema, was passiert nach dem Tod, was machen wir mit Trauer? Und zwar habe ich eine tolle Gästin eingeladen, an der ich schon ganz lange arbeite, dass sie endlich mal in meinen Podcast kommt. Claudia Dunkel, hallo.
Hallo zusammen.
So, magst du dich mal vorstellen, wer du bist und was du tust?
Ja, sehr gerne. Erstmal danke, dass ich da dabei sein darf. Und mein Name ist Claudia Dunkel und ich wohne in der Schweiz, in schönen Bern. Und ich bin von Haus aus ebenfalls Pflegefachfrau, habe das ursprünglich in der Schweiz gelernt und habe dann lange auf der Somatik gearbeitet und auch immer wieder in der Psychiatrie, weil ich eigentlich so Lehrerin werden wollte in der Pflege. Bin dann aber auch interdisziplinär dann in die Arbeitsintegration gerutscht, sprich ins Case Management, und hatte dann immer ambulant mit Menschen zu tun, die schwer krank sind, sei es die Klienten, Klientinnen selber oder auch die Angehörigen. Und war so immer schon mit dem Thema Trauer, Tod, Verlust konfrontiert. Und dann habe ich mich während der Corona-Pandemie im 2020, habe ich dann mein drittes Kind erwartet und konnte dann nicht mehr arbeiten gehen. Also stand auch so ein bisschen vor der Situation, ja, was mache ich jetzt weiter? Und habe mich dann nach einem langen Hin und Her entschlossen, habe dann auch eine Laufbahnberatung gemacht, quasi um den Entschluss zu fassen, dass ich mich selbstständig mache und nach meinen eigenen Wertvorstellungen gerne arbeiten möchte. Und habe dann über Umweg, wenn man das so sagen will, wieder zurück in die Pflege gefunden. Aktuell mache ich jetzt eben ambulante psychiatrische Pflege in der Stadt Bern. Also Menschen, denen es nicht gut geht, die kommen zu mir. Und das ist so ein Leistungsspektrum von so ein Schweizer Jaskarten-Set, eigentlich von Arbeitsreintegration. Ich arbeite viel mit der IV. Ich schaue, dass ja eigentlich das wieder Stabilität ins Leben kommt, und habe auch sehr viel mit Menschen zu tun, die vor allem jetzt lustigerweise Frauen ADS, ADHS-Diagnose bekommen. Und ja, halt auch so, hoppla, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und vor allem natürlich auch das Thema, was jetzt auch uns heute betrifft, Thema Trauer und Wut. Ich habe dazu mal dann während Corona noch die Ausbildung zur Familientrauerbegleiterin gemacht und arbeite auf dem Gebiet vor Ort bei Familien, aber auch ganz viel jetzt mit Zoom, online. Corona macht es möglich, geht es auch, und arbeite da eigentlich im Dachraum Deutsch, Österreich, Schweiz. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Vor allem auch mit Kindern zu arbeiten. Und ganz neu mache ich auch das mit der Dignity Therapy, dass wenn Menschen eine letale Diagnose bekommen, also wissen, dass sie sterben werden, begleite ich sie quasi auf diesem Weg noch. Man kennt es auch umgangssprachlich als Würdetherapie.
Viel. Und gerade wegen dieser Trauerbegleitung habe ich dich ja angeschrieben, oder haben wir uns gegenseitig angeschrieben auf LinkedIn. Mhm. Und deshalb haben wir dieses Thema ausgewählt und vielleicht gleich mal vorab. Die Interviewfragen. Welche drei negativen Assoziationen hast du denn dann so mit dem Thema Tod und in der Pflege?
Also negative Assoziation für mich ist so ein bisschen negativ. Also aus meinen Erinnerungen eigentlich, was ich immer negativ fand, wenn jemand gestorben ist in der Pflege, dass zuerst mal das Telefon kam morgens nach der Nachtwache. Dann war manchmal so die Frage, ob jemand einen Spendeausweis hat oder ob das abgeklärt sei. Und ich dann immer so, hey, jetzt erstmal warten, bis das andere geregelt ist. Aber auch eine wichtige Frage. Das ist für mich so negativ. Dann das ganze Negative halt für mich, was auch zum zum Sterben oder palliativ gehört, war dazu mal und auch heute manchmal so der Umgang, wie er immer noch oft ist. Quasi jemand darf nicht sterben und wenn er dann gestorben ist, dann verschwinden die Leute irgendwie oder die Menschen, die gestorben sind, klammheimlich von der Station. Das finde ich auch so ein bisschen negativ. Wieso dürfen sie nicht da rausgehen, wo sie reingekommen sind? Also quasi versteckt. Und das Dritte ist, Tod ist negativ. Allgemein erlebe ich das auch in meiner Arbeit, sei es, wenn jemand gestorben ist oder gelebt hat. Also der Umgang ist sehr schwierig, auch für die Angehörigen.
Gut, kommen wir zu den positiven Sachen, weil man kann es dann jetzt auch mal ein bisschen anders darstellen. Was ist positiv?
Genau, was ich wahnsinnig positiv finde, ist, wie sich die Pflege im Allgemeinen weiterentwickelt hat seit den Jahren, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Pflege allgemein in palliativen Anerkennung gewonnen hat, nicht mehr wegzudenken ist. Dann auch das ganze Interkulturelle, also das eingegangen wird, also quasi das nicht wie früher, man ruft den Seelsorger und oftmals früher war das wie so klar, geht die Linie und heute ist man da sehr offener oder erlebe ich das auf jeden Fall. Und auch sehr positiv, das Trauer allgemein, vielleicht nicht direkt im Zusammenhang mit der Palliativpflege, aber das ist jetzt auch als Diagnose anerkannt worden ist und auch Würde erlebt in dem Sinne.
Wunderbar, gehe ich mit einem mit. Gerade die Entwicklung in der palliativen Medizin hat ja große Fortschritte gemacht im Vergleich zu vor 20 Jahren. Wir starten aber jetzt erstmal noch ein bisschen rein ins Fachwissen.
Das Fachwissen.
Da darf ich wieder etwas zum Besten geben und ein bisschen vorlesen. Beim Sterben steigt der Kohlendioxid in den Zellen an. Was dabei im Hirn passiert, sei gut erklärbar. Mit dem Sterben steige der Kohlendioxidgehalt in den Zellen an. Das führt zu einer Veränderung in der Hirnelektrik und im Hirnstoffwechsel. Auf diesen beiden quasi Feststellungen her kann man auch sagen, dass es Nahtodergebnisse gibt und diese hier verortet werden. Man dann also quasi auch so ein bisschen halluziniert oder träumt oder Vorstellungen hat. Das zeigt sich dann auch oft im EEG, dass vermehrt Gamma-Spektren da sind und es gibt auch viele Studien, die das so ein bisschen probieren zu untersuchen. Was passiert im Sterbevorgang? Gibt es da eine bestimmte Nahtoderfahrung oder ich gehe ins Licht oder ich sehe nochmal mein Leben vor mir? Und diese Aktivitäten, Gamma-Aktivitäten, die man im EEG sieht, sind dafür bekannt, dass sie Erinnerungen abrufen. Also, dass man dann auch nachweisen kann, dass hier Erinnerungen abgerufen werden in einer bestimmten Geschwindigkeit auch. 30 Hertz pro Minute ist die Geschwindigkeit der Gammawellen, die man dann im EEG nachweisen kann. Und auch verschiedene Studien gibt es, wo Menschen im Sterbeprozess in ein CCT, also eine Computertomographie des Schädels, gemacht wurden. Und dadurch gibt es halt verschiedene Studien, die so differenziert probieren auszuloten, was passiert da so mit den Nahtoderfahrungen oder mit der Toderfahrung, also was erlebt das Gehirn da, was sieht man da oder welche Erinnerungen werden vielleicht abgerufen. Also man kann es schwierig nachweisen, ob Erinnerungen abgerufen werden, aber deutet alle darauf hin, dass die Menschen schon beim Sterbeprozess nochmal ihre Geschichte sehen, ihr Leben sehen oder das Gehirn halt in so einem schläfrigen, träumerischen Zustand ist, was ja auch eine schöne Vorstellung ist, sodass man ja nicht gequält geht, sondern schon die Biologie, die ja irgendwie so eingerichtet hat, dass unser Gehirn dann nochmal schöne Momente sehen kann. Und die Vorstellung finde ich schon auch schön. Und viele Menschen haben davon ja auch schon berichtet in den letzten Tagen vor einem Tod, dass sie so auch so Anzeichen haben von Ruhebedürfnis oder Rückzug oder Schlaf, schläfriger sind, matter sind. Der Stoffwechsel fährt sich ja auch zurück und die Laborwerte verschlechtern sich. Also auch hier kann man dann sehen, dass dieser Hirnstoffwechsel ein anderer ist. Das hast du bestimmt aber auch erlebt in der Sterbebegleitung, oder? Wenn man weniger Bedürfnis auf Essen und Trinken hat und müder ist.
Ja, ganz genau. Also das habe ich sehr oft erlebt. Und als ich noch jung war in der Pflege, war das für mich sehr, sehr eindrücklich, weil ich dann auch das Gefühl hatte, vor allem in der Betreuung zu Hause, nennt man bei uns Spitex, in der aussuchenden Pflege dazu mal, war es für mich ganz schwierig auszuhalten, dass jemand nicht essen kann und doch soll. Und da hat mir auch noch das Fachwissen so ein bisschen gefehlt während der Ausbildung. Und das sind dann natürlich auch Erfahrungswerte und wie, dass man jemand Wohlbefinden geben kann während der Palliativpflege, dass die Person kein Durstgefühl hat etc. Das habe ich sehr oft auch erlebt. Und lustigerweise muss ich dazu sagen auch, fällt mir jetzt noch ein, wir haben früher auch immer so ein bisschen, ja, unter den Pflegenden gesagt, oder es gibt Personen, die sterben eher bei einer Pflegenden oder bei einem Pflegenden und die anderen begleiten eher in den Tod. Das war bei uns immer so. Und ich habe mich oft verabschiedet und weil ich sehr gern palliativ gearbeitet habe und dann beim Tod war ich dann eher weniger da bei den Klienten, Klientinnen und das finde ich auch noch sehr spannend. Also wenn es ums Thema Energie geht, da glaube ich ganz fest dran, weil ich das sehr oft erlebt habe, ja.
Ja, glaube ich auch. Manch einer hat ja auch so vom Charakter dann manche Menschen, ich erlebe, dass sie auch eher lieber alleine sterben, also dass da manche auch wirklich dann auf den Moment warten, wo gar keiner im Zimmer ist und andere aber genau die Momente abpassen, bis der Lieblingsmensch am Bett sitzt, um dann zu sterben. Also auch das habe ich erlebt in meiner Berufsgeschichte.
Das Wichtigste.
Was wir hier ja auch immer vielleicht an der Stelle noch sagen, ist ja auch gerade so für die Berufsanfänger, erste, zweite Lehrjahr, dass das auch völlig normal ist, dass sie da nicht keinen Hunger haben, keinen Durst haben, dass die Organe nach und nach versagen, dass ja dann auch Magen und Darm in seiner Funktion sich zurückschraubt. Die Durchblutung wird ja dann zentralisiert auf die Lunge, das Herz und Gehirn, sodass die anderen Organe nicht mehr so durchblutet werden und die Funktion zurückgefahren wird, also dass sie auch weniger ausscheiden kann. Kalte Füße bekommen, kalte Hände bekommen und dass das auch so sein darf, dass sie ja dann nicht unbedingt in den letzten Zügen noch essen und trinken. Und durch diese Organe, also auch gerade Leber und Niere reinigen ja den Körper, kommen die auch manchmal in so eine Art Vergiftungszustand, der ja zusätzlich für die so eine Art Halluzinationen oder schläfrigen, sehr müden Zustand auslösen kann, sodass sie wirklich sehr müde dann auch sind und immer so ein bisschen vor sich hin träumen. Weiß ja nicht, wovon sie träumen oder ob sie etwas träumen. Und auch die Atmung, dass die ja sehr rasselnd sein kann, dass es ja unterschiedliche Atemgeräusche gibt. In den Sterbephasen gibt es verschiedene Atemmuster. Die können sich auch leichter verhusten, verschlucken. Deswegen ist es eh oft schwierig mit Getränken in den letzten Stunden, weil der Körper schon so schwach ist, dass sie sich dann verschlucken. Man sagt ja dann eher immer Lippen benetzen oder den Mundraum benetzen mit Flüssigkeit und nicht direkt schlucken lassen. Das geht dann ein bisschen zu Bewusstlosigkeit, aber die können auch bis ganz zum Schluss noch spüren. Also dieser taktile Reiz von Berührung ist bis zum Schluss noch da. Und das fand ich auch immer sehr interessant und wichtig, dass diese Händchen halten oder eine Berührung oder sanftes Berühren, sanftes Umlagern durchaus relevant ist, weil sie ja gerade die Haut hat sehr viele Nerven, dass sie das ja bis zum Schluss noch spüren. Wichtige Informationen, denke ich, wenn man noch nie jemanden beim Sterben begleitet hat. Was fandst du denn am friedlichsten an diesem Prozess?
Du meinst jetzt bei der konkreten Situation oder allgemein?
Allgemein.
Allgemein, bei der Sterbebegleitung. Am friedlichsten, wenn jemand friedlich gehen darf. Für mich, was sind es jetzt, fast 25 Jahre oder so, in der Zeit ist sehr viel gegangen und für mich merke ich, wenn ich zurückblicke dazu mal und auch jetzt, das Friedlichste ist zu sehen, wenn jemand nicht leidet, also quasi, dass man ihn unterstützen kann in allen Formen und dass die Person dann in Würde gehen kann. Und ich finde, es ist etwas, was viele sagen, die nicht in der Pflege arbeiten und einem fragen, wie kannst du das? Das ist doch schlimm und ich finde, das gibt mir wahnsinnig viel Energie zurück. Es gibt eine Befriedigung, kann man das sagen. Es ist ein sehr schönes Gefühl, jemanden begleiten zu können. Ich kann es nicht anders ausdrücken.
Ich verstehe, was du meinst. Die palliative Medizin ist ja so weit schon, dass man die Symptomkontrolle von negativen Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Schmerzen und so weiter so gut mit Schmerzen wird in Beruhigungsmitteln und Ähnlichem therapiert, dass dieser Prozess für denjenigen nicht quälend ist, sondern halt friedlich ist. Und das kann auch total schön und befreiend sein. Wir alle müssen es irgendwann. Wir alle werden irgendwann sterben. Und wenn dieser Prozess spiritueller, ritueller, friedlicher gestaltet wird, auch für den Menschen, dass der keine Schmerzen hat, hat der so einen würdigen Abschied.
Genau. Und ich glaube, das finde ich noch wichtig aufzugreifen. Das Wort hat mir gefehlt. Friedlich. Es ist wirklich friedlich. Und wenn eine Person, die am Sterben ist, quasi friedlich ist, dann hat ja alles rundherum auch Platz, was zum Sterbeprozess, zum Trauerprozess gehört. Und das finde ich immer wichtig zu sagen, quasi der Trauerprozess beginnt eigentlich schon während des Sterbens, wie jemand gehen darf, wie man die Angehörigen, Freunde, die Familie, die Pflege mit einbezieht. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, die Erkenntnis, sei es von der Kommunikation etc., das ist quasi der Grundstein für mich für die Trauer, die dann kommt.
Absolut. Das ist ja auch dieses Elementare. Der Tod gehört zum Leben dazu und auch die Beziehungsebene zu den Verstorbenen und dass es ein Teil des Lebens ist. Oft wird ja auch rituell gewaschen oder nochmal hergerichtet nach dem Tod, sodass die Begleitung in den letzten Lebensstunden ja so eine Art auch Trost spenden kann. Und deshalb ist es auch gut für den Umgang mit den Angehörigen. Und dann kommen wir zu meiner nächsten Frage. Wie hast du den Umgang mit den Angehörigen immer gestaltet? Gibt es ja sowohl herausfordernde als wie auch schöne Situationen.
Also ich denke, kam auch so ein bisschen drauf an, wie sie vorher waren oder nicht. Aber das eine, es gibt ja so die Standards, die man hat in der Pflege, was man quasi zu machen hat oder muss. Und dann finde ich es auch wichtig, dass jede Pflegende schaut, was ist für sie persönlich wichtig. Und ich denke, da darf man auch ehrlich genug sein, es gibt auch Patienten, Patientinnen, die einem näher stehen als andere, aber trotzdem ist man alle neutral und gleich behandelt. Also unabhängig von Hautfarbe, Konfession etc. Wie ich es gemacht habe, für mich hat es immer schon angefangen, quasi als der Tod festgestellt wurde, wie, wann informiere ich die Angehörigen? Mhm. Und das wollte ich, wenn möglich, immer persönlich machen. In den meisten Fällen ist ja auch jemand vor Ort da. Da gehört für mich auch dann die Frage dazu, ob die Person, die dann anwesend ist, auch bei der Versorgung mithelfen möchte von der verstorbenen Person. Soll ich da noch ein bisschen konkreter darauf eingehen? Oder?
Gerne.
Gerne. Also ich denke eben fragen, ob jemand bei der Körperpflege helfen möchte, ob private Kleidung, spezielle Wünsche, wie sich jemand anziehen soll. Manchmal muss man auch noch eine Zahnprothese einsetzen, solche Sachen. Dann nicht jeder möchte die Hände gleich gefaltet haben. So kleine Details, dass man die fragen kann. Dann natürlich auch, was man halt dazu macht, die ganze Versorgung, wenn noch Verbände da sind. Und dann natürlich auch die Raumaufbereitung, also dass man schaut, was noch herumliegt, wenn jemand eine Kerze möchte. Das ist ja alles sehr, sehr, sehr individuell, wie jemand den Raum gestaltet haben möchte. Und es kann auch sehr fröhlich sein. Also es gibt ganz unterschiedliche Wünsche, was das angeht eigentlich. Und was auch immer sehr wichtig ist und häufig leider immer noch vergessen geht, wenn Kinder im Spiel sind. Und das, damit meine ich nicht nur die eigenen Kinder, sondern auch ein Enkelkind darf seine Oma oder seinen Opa sehen. Und da haben viele Angst. Und das betone ich immer ganz besonders. Das ist sehr wichtig, dass man an die Kinder denkt, weil wir sagen jedem Kind mit 3, hey, eine Blume ist gelb und eine Kuh macht Mu, aber unsere Gefühle und da gehört die Trauer sehr dazu, wird immer noch als negativ angeschaut und wie soll denn ein Kind einen Umgang lernen, wenn es seine Oma nicht sehen darf? Und ein Kind kann man fragen und es kann Ja und Nein sagen und dann emotional begleiten. Was man auch immer fragt oder ist ja im Spital häufig auch Standard, es möchte jemand eine Seelsorge und heute sind die Seelsorger, Seelsorgerinnen ja auch ganz individuell unterwegs und muss nicht sein, kann sein. Genau, und was dann auch immer wichtig war, eben du hast gesagt, das Zimmer lüften oder früher haben wir gesagt, Zimmer aufmachen, Türe aufmachen, dass die Seele wegfliegen kann. Und da gibt es ja auch ganz, je nach Religion, verschiedene Ansätze, aber ich finde das immer eine schöne Geste, halt auch je nach Geruch, der halt dann im Zimmer ist. Dinge, die man halt macht, dann wie ein Hinweisschild, Heizung abstellen, wenn es wahnsinnig heiß ist, Totenschein, solche Sachen, die gehören da auch dazu. Und was ich auch ganz noch zum Schluss betonen möchte, ist für mich die emotionale Begleitung, Verarbeitung der Pflege, also vor dem Sterben ist, nach dem Sterben, wie geht's der Pflege damit, was eine stressige Situation, der Pflegealltag ist so unterschiedlich und es kommt so oft zu kurz und ich finde, da muss unbedingt Raum geschaffen werden auf der Station oder wo auch immer, dass die Pflege da mit einbezogen wird und vor allem, ja, ist nicht nur die Pflegekräfte, sondern das ganze Team eigentlich so.
Absolut.
Ja. Und nur noch ganz zum Schluss, wenn man das Bedürfnis hat, auch Supervision oder Intervision, dass man eine Anlaufstelle hat, weil ich hatte oft Situationen, in denen ich mich halt auch ekel empfunden hatte vor gewissen Sachen und es wurde dazu mal, durfte man nicht so drüber sprechen, wie jemand gestorben ist. Ich finde auch wichtig, die Sachen gehören auch dazu und das alles quasi auch, was man das Gefühl hat, ist negativ, dass man das Überforderungen ansprechen kann auch nachher, weil ich denke, das hilft auch beim eigenen Trauerprozess, ja.
Wunderbar hast du das zusammengefasst und eigentlich die ganze Versorgung von den letzten Stunden bis danach, also wenn der Tod schon eingetreten ist, gut beschrieben. Auch hier, ich fasse mal das Wichtigste so zusammen. Die Zusammenfassung. Nach dem Tod endet die Beziehung zu den Menschen ja nicht. Also die Menschen wollen ja unterschiedlich trauern. Und du hast so wunderschön beschrieben, dass die Details, wenn jemand verstorben ist, sehr unterschiedlich sind, dass man die erfragt, wie die Familie möchte, ob das Enkelkind, Kinder denjenigen dann noch verstorben sehen wollen, wie man den Raum einrichtet, ob farbenfroh mit bunten Luftballons oder mit Lichterkette abgedunkelt und so weiter. Also dass es sehr individuell ist und das schon erfragt wird und es immer eine Art und Weise ist, wie man Abschied nehmen will von dem Verstorbenen, das auch gestaltet wird, weil nimmt einen großen Einfluss auf die Trauerarbeit. Da beginnt ja die Trauerarbeit oder das Begreifen vielleicht, dass jetzt jemand von uns gegangen ist und das ist ja dann auch individuell, wie die Biografie oder Beziehungsgeschichte des Einzelnen miteinander ist und sagt ja auch, wie respektvoll man damit umgeht. Man respektiert ja dann das Leben und deren sozialen Beziehungsgefüge und macht nicht einfach irgendwas anderes, sondern respektiert ja quasi ein gesamtes Leben. Und das macht ja auch viel mit der Trauerarbeit, denke ich. Mhm. Wie gehst du da in deiner Trauerarbeit oder mit, wenn du Trauerarbeit machst, mit den Leuten da um?
Du meinst im jetzigen Kontext heute?
Genau.
Oder
genau.
Heute? Ja, das kommt ganz auf die Situation drauf an. Ich habe natürlich von Unfalltod bis lang voraussehend, also die Situationen sind sehr unterschiedlich.
Mhm.
Und es ist immer wichtig zu unterscheiden, kommt jemand zu mir, der im Schockzustand ist? Oder jemand, der nach 2 Jahren Trauer kommt, hatte jemand eine gute, eine schwierige Beziehung zu der verstorbenen Person? Drum, ich kann dir gar nicht so die eine Antwort geben. Was ich übergeordnet sagen kann, ist, wie ich den Menschen begegne mit meiner Wertvorstellung. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass ich total neutral bin, offen bin und dann kommt halt auch viel Fachwissen rein. Ich weiß, jemand, der total im Schock ist, mit dem kann man keine Trauerarbeit machen, dann muss der Alltag weitergehen. Wenn Familie, der Vater wegstirbt und alles geknallt, weiter die Finanzen, da ist mein Augenmerk mit der Person erstmal, hey, wie geht der Alltag im Moment konkret weiter? Was müssen wir für Menschen mobilisieren? Das ist sehr individuell. Und wenn jemand kommt, der hatte so eine Situation nach x Jahren Todesfall vom Vater, ganz eine schwierige Beziehung hatte und erst jetzt so die Bilder hochkommen und da ging es dann natürlich um die Beziehung zum Vater, um Schuldgefühle etc. Also mit dem Kind, dann arbeitet man nochmal ganz anders.
Examen im Kopf? Wir haben da was für dich. Das neue Buch Lernen mit Podcast ist genau das Richtige für dich. Tatort Pflege, der Pflegelern-Podcast, begleitet dich in diesem Arbeitsbuch beim Lernen mit
Prüfungswissen, Fallbeispiele, Examenstoff, Fach- und Zusatzwissen und vielem mehr. Perfekt zum Lernen für unterwegs, im Bett oder auf dem Weg zur Schule.
Keine trockene Theorie, sondern Pflege, die hängen bleibt. Buch bestellen, Kopfhörer rein, Examen an.
Das Fallbeispiel.
So, kommen wir zum Fallbeispiel. Ich lese mal vor. Heute trete ich meine Schicht als Praxisanleiterin an und soeben ist Frau Glick an ihrem Pankreaskarzinom verstorben. Die Ärzte haben den Tod festgestellt und die Familie wurde benachrichtigt. In meiner Schicht befinden sich 2 Auszubildende im 2. Lehrjahr. Ich frage sie, ob sie bereits Erfahrungen in der Versorgung von Verstorbenen gesammelt haben, was beide verneinen. Anschließend frage ich, ob sie sich dazu in der Lage fühlen und bereit sind mitzuarbeiten und woraufhin beide zustimmen. Gemeinsam begeben wir uns zum Zimmer und ich erläutere, was sie erwarten könnte. Ich weise darauf hin, dass die Haut vermutlich eine gräulich-bläuliche Verfärbung aufweisen könnte und es zu einem veränderten, süßlicheren Geruch kommen könnte. Wir öffnen das Fenster, um die Seele hinauszulassen und um frische Luft hereinzulassen. Ich erkläre, was möglicherweise noch letzte Geräusche zu hören sein könnten von Frau Killig und das kann passieren, wenn wir sie bewegen. Anschließend frage ich die beiden Auszubildenden, was ihre Meinung nach zu tun wäre und welche Schritte sie aus ihrer Ausbildung her kennen.
Die Analyse.
Was sagst du zu der Situation?
Also eine ganz bekannte Situation natürlich und ich glaube, dass zukünftig wahrscheinlich noch mehr Schüler, Schülerinnen da sein werden und weniger ausgebildete Fachpersonen. Was ich dazu sage, ganz wichtig, dass natürlich auch die Auszubildenden, wie wir von Anfang an schon besprochen haben, auch vorinformiert werden, dass sowas passieren kann. Klar, und was erwartet einem, das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Meine erste Begegnung war uninformiert und ich war ziemlich überfordert mit der Situation. Ersten Ausbildungsjahr, genau. Und das war dazu mal noch nicht so Thema. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, weil es nimmt Ängste und es ist halt eine grundlegende Aufgabe unseres Berufes. So.
Ich glaube, jeder hat in unserem Beruf auch ein Beispiel im Kopf, wo es wunderschön war, wo man auch eine tolle Beziehung zu den Menschen aufgebaut hat und mitgetrauert hat. Aber jeder hat auch ein negatives Beispiel. Und bei mir war es auch im ersten Jahr so reingepoltert, ohne gut angeleitet zu sein und auch quälenderer Prozesse, dass das bis heute irgendwie auch in meinem Kopf noch drin
ist. Ja, ja.
Weil es ja das erste Mal ist. Gerade das erste Mal ist ja dann irgendwie auch ganz besonders und bleibt ja dann auch irgendwie im Kopf, wie man mit Verstorbenen umgeht.
Genau. Und darum denke ich eben, wie du sagst, jeder oder jede von uns in dem Beruf hat schon solche Erlebnisse gehabt oder wird sie machen. Und im Nachhinein heute sage ich, wenn ich so drüber nachdenke oder jetzt auch mit der Auseinandersetzung, mit dem Podcast zu dem Thema mit dir, war es wahrscheinlich sogar gut, weil das sind ja nicht Fehler, aber aus solchen Situationen lernt man, das sind ja Erfahrungswerte, die man sammelt. Die kann man ja, keine Ahnung, in der Schule, während der Ausbildung nicht vermitteln, die Überforderung, die man da hat. Und erstmal so quasi auch, das eine ist, wie sieht die Person aus? Wie fühle ich mich in dem Moment? Aber auch das andere, was für mich viel wichtiger ist, wie würde ich als Ausgebildete nicht mehr mit einer Schülerin umgehen, wie es mir damals gegangen ist? Quasi so, jetzt dreht man da und hier und dort und ist so Hilfe, der ist schon ganz blau angelaufen und das ist so eine Brücke zu schaffen vor der ersten Begegnung. Und ich denke, die Brücke, finde ich, sollte man immer wieder anschauen dürfen, weil ich denke, wir haben alle sehr individuelle Tagesabläufe und wir sind auch Menschen. Und ich finde, nicht jede Fachperson muss jedes Mal gleich gut mit einer Pflegesituation umgehen können müssen. Nur leider fehlt uns da halt die Zeit und auch das Personal. Aber ich finde, man sollte auch sagen dürfen, hey, heute kann ich das nicht. Finde ich auch wichtig.
Absolut. Und natürlich meinst du, ich kann zwar im Unterricht auch im ersten Jahr schon ein bisschen drauf vorbereiten oder drüber reden, dass das ja auch im ersten Praktikum schon passieren kann. Aber die echte Situation kann keinen Theorieunterricht der Welt vorbereiten, weil das Gefühl, der Geruch, die Empfindungen, das Versorgen an sich ist ja schon, man nimmt das ja mit allen Sinnen wahr. Wie festet sich an? Wie fühlt sich die Situation an? Das ist immer was anderes in echt zu erleben und geht ja ganz anders unter die Haut und ins Gedächtnis, als wenn ich da theoretisch drüber spreche, was da alle passiert. Warum jemand zum Beispiel noch Körperflüssigkeiten verlieren könnte. Warum jemand dann noch Geräusche macht. Also gerade wenn man jemanden, der frisch verstorben ist, hin und her bewegt, dann können natürlich noch Restluft aus der Lunge entweichen, Restluft aus dem Darm entweichen. Kann natürlich dann noch Geräusche verursachen, kann Gerüche verursachen. Wenn wir verstorben sind, sind wir ja nicht leicht wie eine Puppe. So. Also das sind ja auch noch Funktionen, die sich nach und nach abstellen.
Ja, und noch drei kleine Sachen dazu. Ich finde es immer so schön, wenn man auch Menschen in der Ausbildung Erfahrungswissen noch hinzutut. Für mich war früher immer am schlimmsten im Krankenhaus, die Umkleidekabine war immer neben der Aufbahrungshalle oder dort, wo und für mich war das ganz schlimm, in der Nachtwache am Morgen da alleine vorbeizugehen. Also auch als ich ausgebildet war, ich habe das gehasst. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich finde, das muss nicht unbedingt nebendran sein. Ich habe das sehr oft erlebt. Ich war in einigen Spitälern tätig in Bern, also Umgebung Bern und keine Ahnung, ich finde das heute noch macht mir Gänsehaut. Das habe ich nie gerne gerne gehabt. Und so durch die langen Gänge, Katakomben, das eine. Und was wollte ich noch sagen? Genau, und da gab es noch eine Situation. Und das finde ich auch wichtig, dass man es anspricht, dass ich schon x Situationen erlebt habe, dass jemand im Sterbebett, also wirklich am Sterben ist. Und dann habe ich irgendwie als junge Schülerin so Diskussionen vor dieser einen jetzt sterbenden Person erlebt. Da ging es um Erbstreitereien und so. Und da bin ich reingeplatzt und habe dann wirklich so schweizerdeutsch gesagt, allesamt use. Also quasi geht jetzt alle raus. Und in der Situation ist dann die Person gestorben und da habe ich mich so schlecht gefühlt. Und heute denke ich, hey, das war das Beste, was ich machen konnte für die Person. Einfach so intuitiv einfach.
Das sind alles wirklich auch Sachen, die man ja dann auch miterlebt. Durchaus auch Familienfäden, Konflikte, die dann sich dann auch auftun können. Das hast du gerade schön beschrieben, die man ja dann auch miterlebt in der Pflege. Und auch die Versorgung dann, wo kommt die Leiche hin? Unten in den Keller, in den Leichenschauhaus? Oder gibt es noch einen Aufbewahrungsraum? Gibt es noch einen Abschiedsraum? Und so weiter, ist ja auch je nach Klinik durchaus anders organisiert. Ich würde mal das zusammenfassen, dass wir so die Maßnahmen nochmal haben, was nach dem Tod gemacht wird. Die pflegerischen Maßnahmen im Umgang mit dem Verstorbenen.
Das Wichtigste zur Erkrankung.
Wir haben die Lagerungsmittel zu entfernen, Zugänge und Ableitungen zu entfernen, Verbände nochmal zu machen oder Verbände zu entfernen, sichtbare Verunreinigungen abzuwaschen, also wirklich nochmal rituell zu waschen, schön zu machen, komplett zu waschen, zu salben, so dass man es so macht, wie die Angehörigen wünschen, wie du auch sagst, fragen, ob mitversorgt werden möchte, welche Sachen angezogen werden sollen und auch hier zu gucken, dass die Verbände, Körperöffnung keine Flüssigkeit mehr austreten. Und dann diese Wunschkleidung anziehen und nach Wunsch halt auch, wie du gesagt hast, die Zahnprothese einsetzen, Brille vielleicht aufsetzen, Hörgeräte reinmachen, je nachdem, wie der Wunsch ist. Die Augen schließen, wenn man auch fragt nach den Details, ob die Hände übereinander liegen oder wie sie liegen sollten und den Mund vielleicht auch gleich zu schließen, je nachdem, wie lange der Todesprozess schon da war oder derjenige schon verstorben ist, geht das auch noch relativ gut, weil die Leichenstarre ja noch nicht eingesetzt hat. Dann die Räumlichkeiten für die Verabschiedung, also Zimmer aufräumen, Pflegeartikel entfernen, dass nicht überall noch Desinfektionsmittel, Mulder und Verbandsmittel und 5 Pakete Windeln rumliegen, sondern dass der Raum frei von Pflegemitteln ist, dass vielleicht Blumen, eigene Blumen, was mitgebracht wird, ob Kerzen sind ja oft in Spitälern oder Krankenhäusern nicht erlaubt, sondern dass man dann künstliche Kerzen oder eine Lichterkette oder ähnliches, möchte man es eher verdunkelt oder eher bunt, ist derjenige gläubig, wird dann noch religiöse Gegenstände, Bibel, Gesicht nach Mekka, andere religiöse Traditionen gewünscht. Türschild, Hinweisschild, Angehörige vorbereiten, Zeit lassen, auch nicht sagen, hier nach einer Stunde, ihr müsst wieder raus, sondern auch schon akzeptieren, dass es auch seine Zeit braucht, sich zu verabschieden, also nicht da irgendwie 5-mal reinrennen und drängeln. Zimmer lüften, Heizung ausstellen, weil je mehr Wärme im Raum ist, je eher entstehen Leichengerüche, also man sollte schon möglichst ein bisschen kühler halten den Raum, mit Einbeziehen der Angehörigen und auch hier weiterführende Hilfen anbieten. Viele Kliniken arbeiten mit Seelsorgern, Psychologen und Geistlichen zusammen, haben auch Sozialarbeiter und viele Kliniken haben feste Bestattungsdienste, je nach Größe der Klinik auch 2 oder 3, mit denen die zusammenarbeiten, sodass, ja, gerade wenn es plötzlich ist, hat man ja jetzt nicht schon seinen Lieblingsbestatter ausgewählt oder den aus seinem Ort schon vorher kontaktiert. Also ich weiß von meiner Oma und Opa, die haben sowas alles im Vorfeld jetzt schon geklärt. Also da wüsste man das schon. Aber
ja, auch sehr zu empfehlen. Das empfiehlt meine Trauerbegleitung quasi. Im Spital sagt man Eintritt gleich Austritt und eigentlich sagt man Leben gleich Tod. Also wir empfehlen auch den Menschen oder die ich auch begleite allgemein, dass man Testament oder alles schon jetzt schreibt wie ein Spendeausweis. Auch kann man sagen, hey, meine Beerdigung soll so aussehen. Wie kann man das Zimmer gestalten? Das kann man auch im Pflegeprozess aufnehmen zum Beispiel, weil wenn jemand gestorben ist, ist man froh, wenn man über kaum noch Sachen nachdenken muss in dem Moment.
Aber auch das kann sehr individuell sein. Manche also empfinden auch als gut, dass sie viel organisieren müssen, aber das ist auch sehr individuell und durchaus schwierig, das zu entscheiden, wenn man nie drüber gesprochen hat. Woher soll ich das wissen, wie derjenige das möchte, wenn man nie drüber gesprochen hat? Trauergespräche anbieten, manchmal gibt es auch die Möglichkeit, Selbsthilfegruppen oder zu einem Trauercafé zu gehen, du hast auch gesagt, ermutigen auch, dass Kinder Abschied nehmen können, wenn sie es wollen. Hat ja auch was Reelles und gehört ja zum Leben dazu. Und wenn man denjenigen noch gesehen hat, als er schon verstorben war, ist es ja so, dass man es vielleicht auch eher verarbeiten kann, weil man weiß, es ist jetzt wirklich so. Ich habe es ja gesehen, dass es so ist. Sodass es natürlich auch durchaus den Trauerprozess ein bisschen verbessern kann, als wenn es nur eine Geschichte ist, dass derjenige nicht mehr da ist und man kann es gar nicht richtig greifen, weil man es nicht gesehen und erlebt hat. Kann also helfen. Und eine ganze Administrative hast du auch gesagt. Also alle möglichen Leute informieren, anrufen, Todesschein ausstellen und auch Krankenhausverwaltung entsprechend informieren in den Übergaben und so weiter und so fort. Da haben wir also gut zusammengefasst, was nach dem Tod alles zu tun ist.
Die Kompetenzbereiche.
Kommen wir doch zu dem allerletzten Stückchen, nämlich du hast dich da sehr gut drauf vorbereitet.
Kompetenzbereich 1. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Was wäre denn dann jetzt hier im Kompetenzbereich 1, K1 Pflegeprozess und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren, gestalten zu tun?
Du hast es ja auch schon sehr schön strukturiert und ich versuche es noch ein bisschen zu sagen, eigentlich das, wo du am Anfang gesagt hast, also dass in der Situation die Verantwortung übernommen wird für die strukturierte Durchführung des Pflegeprozesses eigentlich weiterhin, auch der Patient, die Patientin, weil bereits verstorben ist, gemeinsam mit den Auszubildenden besprechen, eben die einzelnen Schritte besprechen, haben sie Fragen, bevor man ins Zimmer geht, dann, wie du gesagt hast, Lagerungsmittel, Zugänge etc., das Ganze anschauen, Flüssigkeiten, Austritt der Körper versorgt wird, dann das Zimmer, so wie du gesagt hast, ankleiden, lagern und dann auch die Auszubildenden befragen, wie sie mit den Angehörigen umgehen würden und es dann die Pflege nach dem Tod planvoll eigentlich reflektiert und respektvoll geschieht. Das so als Ziel, dass das die Auszubildenden dann lernen.
Sehr gut.
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
Kompetenzbereich 2 wäre ja Kommunikation und Beratung. Was wäre hier zu beachten?
Also, ich glaube, die Kommunikation ist hier besonders sensibel, dass man mit den Auszubildenden ruhig ins Gespräch geht. Ich persönlich würde es auch schon vorher, bevor jemand gestorben ist, machen, wenn ich weiß, jemand kommt auf die Palliativstation, das nochmal anzuschauen. Hast du schon Erfahrungen damit? Hast du nicht? Wo hast du Ängste? Und dann Schritt für Schritt die Erklärung abgeben, was sie erwartet, wie du gesagt hast. Dann wird die Angehörigen kommunizieren, dass sie empathisch und klar sein sollen. Man kann auch fragen, ob die Auszubildenden die Kommunikation übernehmen möchten und begleitet werden möchten natürlich. Dann, wie du gesagt hast, auf die Veränderungen im Sterbeprozess hinweisen, wenn jemand gestorben ist und die auch dann eben die Angehörigen fragen können, ob sie den Verstorbenen, die Verstorbene versorgen, helfen möchten, was sie für Hilfestellungen in Anspruch nehmen können.
Oh, sehr gut und sehr, sehr viel. Richtig gut zusammengefasst.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Kompetenzbereich 3, K3 ist ja so das Zusammenarbeiten, das Team, der systemische Kontext, intra- und interprofessionelles Arbeiten. Gibt es ja tausend Sachen, an die man wahrscheinlich denken muss.
Also ich habe da so ein bisschen rausgenommen, wenn das sicher die Koordination, die Zusammenarbeit mit den Ärzten, die Verwaltung oder also die dann dort vor Ort informiert sein müssten, Seelsorge, wenn es sein muss oder gewünscht wird, die Teammitglieder, dass sicher die Aufgaben klar verteilt werden. Meistens gibt es ja da auch so Standards, Abläufe, dass auch die Auszubildenden klar angewiesen werden, was zu tun ist, dass die Angehörigen gute Begleitung erhalten und auch über die organisatorischen Schritte informiert werden und dass ich dann oder die Person, die mit den Auszubildenden arbeitet, das auch anschließend unbedingt reflektiert und zwar nicht nur inhaltlich und fachlich, sondern vor allem auch über die gemachten, erlebten Erfahrungen und wie auch diese Erfahrungen den Lernprozess fördern oder verändern
sagen können. Und da finde ich auch wichtig, was stimmt oder was würdest du gar nicht machen oder was stimmt für dich nicht? Wo sind deine Grenzen in der Situation?
Absolut. Das hast du auch wunderbar zusammengefasst. Und es sind ja auch wirklich viele Menschen, mit denen man da zusammenarbeitet. Unter anderem auch Ehrenamtler oder MedizinerInnen, auch sicherlich gut hier die Supervision mal einzuordnen oder eine Fallsituation einzuordnen oder eine Fallbesprechung einzuordnen, damit man da auch gut im Team gemeinsam über solche Sachen reden kann.
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
Vorletzter. K4, wir sind bei den Gesetzen und Leitlinien.
Gesetz und Leitlinien, also rechtlich gesehen, so die Todesfeststellung geht natürlich nur durch den Arzt, dass man den Totenschein zeitnah übergibt und dass man weiterhin die Schweigepflicht einhält. Und wichtig finde ich da auch eben, wie du gesagt hast, die ethisch-rechtlichen Sachen, dass man weiterhin die Würde der oder des Verstorbenen wahrt. Das heißt für mich kulturelle, religiöse Wünsche beachtet, im besten Fall aus meiner Erfahrung, dass man das auch schon im Pflegeplan halt fragt. Wenn jemand weiß, er oder sie wird sterben, dann kann man auch gleich fragen, hast du spezielle Wünsche oder haben sie spezielle Wünsche? Weil das gibt auch der Person wie ein Gefühl von Würde, weil sie mitbestimmen kann oder er. Angehörigen geschützten Abschiedsraum ermöglichen, angefangen beim Zimmer, weil, wie schon erwähnt, das sehr helfen kann beim späteren Trauerprozess. Und dann mit den Auszubilden finde ich auch wichtig, dass man die Bedeutung von Würde nochmal bespricht, die Bedeutung von Ethik und auch die rechtlichen Vorgaben im Umgang mit Verstorbenen.
Absolut.
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
Letzter Kompetenzbereich, das wäre ja dann auch die Pflegewissenschaft, also die wissenschaftlichen Erkenntnisse, Werte und Reflexion.
Also ich glaube, da hat sich ja einiges verändert in den letzten Jahren, das, wo du angesprochen hast, genau die Studien so während des Sterbeprozesses, quasi das mit dem Anstieg, was du gesagt hast, wegen der Gamma-Aktivität, versucht man auch diverse Dinge zu erklären und ich finde es wichtig, dass man das weiß, das Wissen hilft, nimmt Angst und hilft beim Verständnis auch während der Begleitung. Und berufsethisch quasi die Orientierung an der Menschenwürde, Autonomie und Empathie wieder, dass man immer wieder die eigene Haltung reflektiert, immer Ruhe und Professionalität auszustrahlen, was natürlich wichtig wäre in der Situation. Ich finde halt auch in der Rolle der Auszubildenden, dass man in der Situation ein Vorbild sein sollte, dass man quasi respektvoll, menschlich zugewandten Umgang mit den Sterben und Tod hat, mit allen Menschen und Situationen, die da dazugehören. Und es tönt jetzt alles so rund und schön, aber versetzt das Ganze mal in den Pflegealltag. Ich glaube, wenn man da schon ein paar Sachen umsetzen kann, ist man schon weit.
Das Pflegeexamen steht an.
Dann aufgepasst. Tatort Pflege bringt mit dem Elsevier Verlag das Buch Pflegelernen mit Podcast raus.
Prüfungswissen, Fallbeispiele, Examenstoff und Praxistipps.
Alles, was du brauchst. Link ist in den Shownotes.
Zusammenfassung. Oh, wir haben das heute richtig schön zusammengefasst, was so nach dem Tod passiert, was man mit der Sterbe- und Trauerbegleitung noch so machen kann und wie dieser Prozess überhaupt ist, wenn jemand gestorben ist, weil der auch wirklich für unseren Beruf elementar ist, gerade wenn man das erlebt und dann ja auch das erste Mal erlebt für Auszubildende und so, sodass wir da, glaube ich, inhaltlich auch gut eine Folge gemacht haben, die rund ist.
Finde ich auch und finde es super, super spannend.
Sehr schön.
Die Plauderei.
Magst du noch ein bisschen was sagen als letzte Worte zu deiner Arbeit oder falls man dich kontaktieren möchte, wie erreicht man dich?
Genau. Ja, erstmal würde ich nur noch ganz herzlich danken, dass du mich überhaupt eingeladen hast. Und was ich glaube, das Wichtigste habe ich eigentlich schon gesagt, so die Punkte, die mit den Kindern einbeziehen. Und ich finde eigentlich nur wichtig, zum Schluss zu sagen, ich erlebe häufig, dass gesagt wird, vor allem auch mit den Kindern oder auch in der Schule mit den Kindern, so über das Thema Trauer oder das Gefühl
Trauer. Es muss jetzt gar nicht mal jemand gestorben sein. Allgemein Gefühle, die in der Pflege einem sehr oft begegnen, sei es Wut, sei es Angst, sei es Trauer. Oftmals werden die in der Gesellschaft als die negativen Gefühle bezeichnet. Und ich bin da so ein bisschen missionarisch unterwegs. Ich finde, es gibt keine negativen Gefühle. Gefühle ergeben Sinn. Also unser Körper, was will er uns sagen mit Wut? Eigentlich sagt er Stopp, der setzt eine Grenze bis hierhin und nicht weiter. Und in der Gesellschaft wird es oftmals nicht anerkannt oder als negativ angesehen. Und Trauer genauso. Darum spricht man ja auch nicht so darüber in unserem Kulturkreis. Also ich rede jetzt von unseren Ländern. Andere Länder haben ja einen sehr, sehr, sehr schönen und offenen Umgang mit Tod. Und da weiß man, die Verstorbenen dürfen weiterleben. Ich rede jetzt auch in Mexiko zum Beispiel. Da gehören die Verstorbenen ja ganz fest weiterhin mit zum Leben. Und ich finde das sehr wichtig, dass man sich auch mit der Kindertrauer auseinandersetzt, dass man weiß, Kinder trauern anders als wir. Sehr gesund eigentlich auch. Und die gönnen sich immer wieder Trauerpausen unbewusst. Ich sagte immer so ein bisschen Schichtkuchen. Und wir müssen uns fast manchmal so ein bisschen zwingen, auch ein paar Pausen einzulegen, weil sonst brennt man dann vielleicht aus. Ich finde es schön, dass von der Zeit vor, keine Ahnung, ich sag meistens 25 Jahren, wo ich die Ausbildung gemacht habe, bis jetzt ist so viel in dem Thema, zu dem Thema gegangen ist, weil für mich war das immer ein Riesenpunkt und ich habe mich da sehr alleine gefühlt in dem Thema quasi Umgang mit schweren Krankheiten, wenn jemand ALS hat und nicht mehr reden kann und fast verzweifelt, weil er oder sie sich verschluckt und ja, oder wenn am Morgen kommt man auf die Station um 6 Uhr und hat das Norovirus auf der Station und es stinkt und eigentlich hat man keine Lust und dass man wie nicht drüber reden darf, weil man muss sie einfach machen und heute hat es so viel mehr Platz, die Gefühle auch Platz haben dürfen, das finde ich wahnsinnig schöne Entwicklung neben der ganzen fachlichen Entwicklung in der Palliativpflege.
Ach, das waren schöne Abschlussworte. Ein Hoch auf das Gefühl und die Gefühle zu fühlen. Genau. Auch sehr elementarer Inhalt mittlerweile der Pflegeausbildung. Also wir haben das, glaube ich, nicht mitgelernt. Bei uns war noch ganz klassisch medizinisch Symptome abhaken, fertig. Und jetzt haben wir ja viel mehr Kommunikations- Emotionsmodelle, Sozialwissenschaften und Ähnliches mit in den Ausbildungen drin, sodass dieses Menschsein eine größere Rolle bekommt durch die Theorien, Modelle und Pflegewissenschaft.
Und Menschsein nur zum Schluss nicht nur die Person im Bett, sondern auch die Person am Bett.
Weil genau.
Um uns geht's nicht.
Genau, sehr gut.
Und mich findet man auf claudiadunkel.net, also .net. Und da hat man ein Kontaktformular, wenn jemand sich bei mir melden möchte.
Sehr schön, wunderbar. Da haben wir deine Kontaktdaten. Wann darf man sich denn bei dir melden? Bei welchem Thema?
Eigentlich beim Thema Verlust, ADS, ADHS-Begleitung, Thema Trauer, bei solchen Sachen. Und nicht böse sein, ich arbeite allein, habe 3 kleine Kinder. Ich antworte so schnell als möglich.
Danke für den Hinweis. Alles packen wir auch in die Shownotes, also in den Podcast-Beschreibungstext. Da kann man dann auch nachgucken.
Merci vielmals.
In diesem Sinne sagen wir ciao, bis zum nächsten Reinhören.
Danke vielmals. Tschüss.
Willkommen bei Zart zur Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, es ist erstmal Spaß. Ja, zur Pflege, für dein Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, zur Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege. Der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.